Was für eine Geburt. Was für eine Geburt. Als ich mich dieses Jahr wieder so neu mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt habe, wieder eingelesen habe, die Bibeltexte. Und es ist ja gar nicht so leicht, wenn man schon einige Jahre über die Weihnachtsgeschichte gepredigt hat, ja, wieder was Frisches, was Neues, was einen anspricht, herauszufinden. Aber wisst ihr, was mir dieses Jahr ganz besonders aufgefallen ist, als ich die Texte wieder neu gelesen habe, fast ins Auge gesprungen, wie sehr die Bibel betont, dass Jesus, euch wird es überraschen, geboren wurde. Dass Jesus geboren wurde. Ihr seht schon an der Menge von Bibelversen, dass die Bibel bezeugt, dass Jesus nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist oder auf irgendeine Art und Weise oder durch eine natürliche Geburt, durch eine ganz natürliche Geburt, wie jeder Mensch die Bühne der Welt betritt. Nur seine Zeugung, die war besonders. Aber die Geburt, wie ein normaler Mensch, betritt er die Bühne der Welt. Und der Prophet Jesaja, er spricht als erstes darüber 700 Jahre zuvor, vor der Geburt, und bekommt eine Schau auf dieses Ereignis. Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Er spricht von dieser ungewöhnlichen Geburt. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und im Kapitel 9 dann noch einmal, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Hier weiß man schon, dass es ein Junge wird. Ja? Das ist mal eine Vorhersage, oder? Vor dieser langen Zeit schon weist Gott sein Volk auf diese Geburt eines Retters hin. Und als es dann endlich soweit war, da berichtet uns dann Matthäus, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Klar, ne? Dass da Josef erstmal überrascht war, wenn nicht sogar etwas gezweifelt hat an der ganzen Geschichte, so seine Schwierigkeiten hatte, ja, der Heilige Geist. Aber dann kommt der Engel zu ihnen im Traum und erklärt ihnen, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in dir gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann verweist der Engel nochmals auf diese Prophetie aus dem Propheten Jesaja. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und das alles, das kam anscheinend so überzeugend rüber, dass bei Josef alle Zweifel verschwunden waren und er dem Engel gehorchte, all das machte. Vers 24 weiter. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Immer wieder geboren. Im Kapitel 2 dann betont Matthäus dies noch einmal. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Immer und immer wieder betont, dass die Bibel, auch die hohen Priester und Schriftgelehrten, denen war bewusst, dass der Retter, der Christus, geboren wird. Nur nicht auf diese Art und Weise. Nur nicht, dass Gott in Christus Mensch wird. Ja, das war ihnen verborgen gewesen. Aber schauen wir mal nochmal bei einem anderen Evangeliumsschreiber, Lukas zum Beispiel, vorbei. Er betont in ähnlicher Weise, dass Jesus geboren wurde. Kapitel 1, Vers 31. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Ihr kennt die Geschichte, Maria war ein bisschen verwirrt, wie jetzt, wie kann das geschehen? Und der Engel erklärt dann nochmal den ganzen Vorgang, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und dann geht es so weiter. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und dann auf dem Feld geht es ja weiter. Zu den Hirten sprach der Engel, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ich habe den Verdacht, dass die Bibel sicherstellen möchte, dass jedem klar ist, Jesus wurde geboren in diese Welt hinein. Und kein geringerer, ich habe diesen Vers schon gelesen, als der Apostel Paulus, macht auch in seinem Brief das nochmal deutlich. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, hinein in diese Welt. Jesus betrat diese Welt wie, oder besser gesagt, als ein Mensch. Die Bühne dieser Welt als ein Mensch, hineingeboren. Was für eine Geburt. Einmalig, einzigartig. Ein Wesen, eine Person oder wie soll ich sagen, was schon vorher existiert hat, schon immer da war. Jemand, der von Anbeginn der Schöpfung dabei gewesen ist, wird geboren in diese Welt hinein. Das ist eigentlich, also für meinen Verstand zumindest, unvorstellbar, unfassbar. Eine Person, die schon immer Existenz war, ist und sein wird, wird geboren in Zeit und Raum. In unsere Welt hinein, in die Finsternis, umgeben vom Bösen, versucht, leiblich vergänglich. Er, der auch als das Wort bezeichnet wird, von dem schreibt Johannes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einen Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In dem Moment, wo einem klar wird, in Jesus begegnet uns Gott persönlich, in der Krippe liegt Gott in Menschengestalt. Ja, damit ist auch klar, dass Jesus schon vor seiner Geburt existiert hat, existiert haben muss. Und ewig sein wird. Der schon immer existierende Christus kam hinein ins Fleisch, wurde Mensch und lebte unter uns. Was für eine Geburt. Wir sehen manchmal das niedliche Kind in der Krippe und alles schön, romantisch, Harmonie. Aber was für eine einzigartige Geburt. Oft, mir ist es so richtig in dieser Zeit jetzt vor Weihnachten bewusst geworden. Was für eine Geburt. Für die Menschen damals war das genau wie heute unvorstellbar gewesen, dass Gott unsere Gestalt annimmt, Mensch wird. Im hebräischen Denken oder auch im griechischen Denken dann war eigentlich immer so, alles was so göttlich ist, was oder im griechischen gerade in Philosophie, was höhere Intelligenz hat, Moment, jetzt darf ich kein falsches Wort verwenden. Also es sollte eher raus aus den Menschen, ja, wurde in den Himmel projiziert. Aber dass Gott Mensch wird, das ging völlig gegen ihre Gedanken. Unvorstellbar. Dass er den Freiraum, die Herrlichkeit des Himmels aufgibt, in Gestalt eines kleinen Jungen in diese Welt kommt, zur Welt kommt. Und dann noch in einer armseligen Provinz, Judäa, Bethlehem, ja, das war für die Menschen völlig unglaubwürdig, unrealistisch. Aber genau das ist das, was Johannes hier sagt und was die Bibel bezeugt. Diese schöpferische Kraft, das Wort Gottes, was von Anfang an da war, wird sichtbar in einer Person, die schon ewig existiert hat. Ein Wunder. Ein Wunder, welches zu Weihnachten passiert. Ich kann mir das nicht vorstellen, für meinen Verstand zu hoch, aber wir dürfen es immer wieder neu auch im Glauben erfassen. Nur so geht das. Mit deinem Verstand schaffst du das nicht. Im Glauben ergreifen das, was Jesus getan hat, was in dieser Geburt geschehen ist. Was für eine Geburt, die wir heute an diesem Tag feiern dürfen. Es gibt ja so verschiedene biblische Wahrheiten oder auch Werte. Da würden die meisten Menschen, zumindest in unserer Gesellschaft, zustimmen. Ja. Du sollst nicht morden zum Beispiel. Oder sollst dich einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit, die Schöpfung bewahren. Da würden die meisten, damit eckst du nicht an, da würden die meisten Menschen nicken und zustimmen. Manche rufen vielleicht sogar Amen, ja, nicht weil du aufhören sollst, sondern weil sie dich bestätigen. Das passt so richtig in unsere Zeit, will ich mal sagen. Ja. Damit eckst du nicht an. Aber wenn du sagst, Jesus kam als Sohn Gottes in diese Welt, und du musst an ihn glauben, um gerettet zu werden, da wird es auf einmal ganz still, manchmal richtig kühl. Da endet oftmals das Verständnis. Und sogar genauso ging es den Christen damals, die das verkündigt hatten, die das miterlebt hatten, die behaupteten, in Jesus ist Gott Mensch geworden. Und dennoch haben die Christen das verkündigt und verkündigen es bis heute. Haben sich deswegen verprügeln lassen, einsperren lassen. Viele haben sogar ihr Leben gelassen deswegen, wegen dieser Botschaft. Wegen dieser zunächst unglaubwürdigen Botschaft. Ja. Weil sie überzeugt waren, das ist die Wahrheit. Und weil sie Jesus Christus persönlich begegnet sind. Das hat den Unterschied gemacht. Es war ihnen nicht zu komisch, diese Geschichten weiter zu erzählen. Nicht zu befremdend, weil sie Jesus begegnet sind. Weil sie eine Berührung mit diesem gottgewordenen Jesus Christus hatten. Es war für sie nicht nur so eine Gefühlstuselei, es war für sie real, es war echt gewesen. Hinter dieser Botschaft stand eine Begegnung mit Jesus, die durch nichts anderes zu ersetzen ist. Bis heute. Eine Begegnung mit Jesus ist durch nichts anderes zu ersetzen. Eine Beziehung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Durch ihn haben sie Gott erfahren in ihrem Leben. Und wer dann schon mal so weit ist und schon von dem immer existierenden Mensch gewordenen Jesus spricht, da kommt zwangsläufig an einer dritten Wahrheit nicht vorbei. Eine dritte Wahrheit, die diese Geburt einzigartig und besonders macht. Geboren von einer Jungfrau. Die Geburt eines Menschen ohne eine vorhergegangene Zeugung oder zumindest eine natürliche Zeugung, Jungfrauengeburt. Ihr merkt, das sind alles Dinge, die unseren Verstand bei Weitem überschreiten und ganz schön herausfordern manchmal. Die Bibel bezeugt, dass Jesus zwar eine menschliche Mutter hatte, aber keinen menschlichen Vater. Seine Zeugung erfolgte ausschließlich durch den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, den kalkulieren ja die meisten Wissenschaftler nicht mit ein, den Heiligen Geist. Ja. Und so ist auch dieses Thema Jungfrauengeburt heute sehr in Wissenschaft und Nachforschungen in Frage gestellt. Man zweifelt an, auch Theologen übrigens. Ja. Wenn das Wissen alles nur gelernt ist, angeeignet irgendwie, ja, und nicht im Herzen erfahren wird, dann kommen früher oder später Zweifel. Dann bricht das früher oder später zusammen und dann schaut man und guckt und sucht und meint Übersetzungsfehler oder auf was für alles für Ideen man dann kommt. Aber wir schauen uns mal den Text heute an, dass wir wieder eine neue Sicherheit auch bekommen. Matthäus 1, Vers 23 nochmal. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Matthäus bezieht sich hier auf die Prophetie, ich habe es gesagt, von Jesaja 700 Jahre zuvor. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und Jesaja spricht als Prophet zunächst hinein in eine Kriegssituation. Der König Ahas, der saß in Jerusalem in großer Angst, weil feindliche Heere sich der Stadt näherten. Und die Situation war wirklich kein Spaß. ernst, fast aussichtslos, hoffnungslos. Sie wussten nicht, wie geht's weiter. In diese Situation spricht Jesaja diese Botschaft hinein. Er möchte das Volk und auch den König ermutigen. Und er sagt, ehe dieses Kind, von dem er spricht, entwöhnt ist, werden diese beiden Könige, vor denen du jetzt Angst hast, erledigt sein. Entwöhnung, das war so ungefähr mit 3 bis 4 Jahren. Das war länger, als wie wir das heute so handhaben. Aber in diese Situation spricht der Prophet hinein von einem Kind, das geboren werden soll. Und bis es entwöhnt ist, werden die Könige, die dich jetzt bedrohen, erledigt sein. Wir wissen nicht ganz genau, welches Kind damals im 8. Jahrhundert vor Christus gemeint war. Aber die so ein bisschen geschichtlich auch nachforschen, die haben da jemand auch oder ein Kind vor Augen. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es heute mehr um diesen Begriff Jungfrau. Und tatsächlich das hebräische Wort im Alten Testament, Alma, könnte auch eine junge Frau bedeuten. Eine junge, verheiratete Frau auch. Ja? Und dass junge, verheiratete Frauen schwanger werden, ist eigentlich ziemlich oft der Fall, oder? Damals mehr noch als heute. Heute sind es eher die Unverheirateten. Ja, anderes Thema. Und also das Hebräische, was ich sagen will, das Hebräische könnte man auch als junge Frau im Allgemeinen übersetzen. Ja? Und daher kommen die Theologen auf solche Gedanken. Aber im Neuen Testament, und zu dieser, vielleicht noch als Anhang, zu dieser Zeit muss es ja dann auch ein Kind gegeben haben. Und das ist auch mit einer natürlichen Geburt wahrscheinlich geboren. Ich weiß nichts mit Näheres drüber. Und die Bibel verrät uns auch nichts Näheres darüber. Aber was sie uns verrät, im Neuen Testament benutzen die Schreiber der Evangelien ausschließlich das Wort Parthenos. Und das griechische Wort bezeichnet nur ausschließlich eine Jungfrau im Sinne, dass sie noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Ja? Das ist relativ eindeutig. Und auch die ganze Beschreibung um diese Ereignisse bestätigen das ja. Bei Matthäus heißt es beispielsweise, mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Also kein Sex in der Verlobungszeit. Ja? Aber schwanger wurde sie trotzdem. Wie kann das gehen? Natürlich, wir wissen das heute, gezeugt vom Heiligen Geist. Bei Lukas ähnlich, der Engel kommt zu Maria und verkündigt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Maria sagt, kann nicht sein, bei mir gibt es keinen Sex vor der Ehe. Der Engel sagt, ja, ich weiß, aber kein Problem. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Eine besondere Geburt. Und das ist das Zeugnis von Beteiligten, die diese außergewöhnliche Geburt von Beginn an oder dieses außergewöhnliche Leben von Beginn an miterlebt haben. Das ist keine blumige Umschreibung dieser besonderen Sendung Jesu oder auch keine nachträgliche Erklärung für seine herausragende Persönlichkeit oder auf was man für alles dafür Ideen kommt. Nein, es ist das Zeugnis von Menschen, die es entweder erlebt oder berichtet bekommen haben. Und dabei, oder bei Maria und Josef sogar in dem Fall, dass sie dabei waren. Aber schnell haben auch Theologen begriffen, angefangen vom Apostel Paulus, er war ja auch Theologe, warum das so wichtig war. Warum das genau so ablaufen musste, diese Geburt, und nicht anders. Warum das so sein sollte, so sein musste, Erlöser sollte beides sein, Gott und Mensch, das war ganz, ganz wichtig. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Wahrer Mensch, damit er wirklich an unsere Stelle treten konnte, unsere Schuld, unsere Strafe auf sich zu nehmen. Wahrer Mensch und wahrer Gott, damit er wirklich ein Opfer, ein reines Opfer, ohne Sünde, ohne Tadel sein konnte, sein Leben geben konnte für uns. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Was für eine herausragende Geburt. Was für eine besondere Geburt. Und was für ein besonderes Leben. Jesus ging nämlich, trotz dass er wahrer Gott war, einen Weg der Erniedrigung. Den untersten Weg hat er gewählt. Der Erlöser hat bei seiner Menschwerdung auf die Ausübung seiner göttlichen Eigenschaften verzichtet. Alles abgelegt um unsertwillen. Sich erniedrigt. Und Paulus tut das mal ganz wunderbar im Philipperbrief zusammenfassen. Der, Jesus, in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Unser Herr Jesus. Die Erlösung war für Jesus ein Weg der tiefsten Erniedrigung. Allein, dass er schon mal Mensch wurde, ja, seine göttliche Existenz verlassen, himmlische Herrlichkeit verlassen, als Mensch in einer eher bescheidenen, ärmlichen Umgebung, Kultur, bis hin zum Leid, Folter und qualvollen Tod. Jesus ist den tiefsten Weg der Erniedrigung gegangen, um den Menschen einen Weg zur Errettung zu eröffnen. Das war seine Mission, das war sein Anliegen, sein Herzensanliegen. Denn diese außergewöhnliche, faszinierende Geburt und dann auch sein Leben, seine Worte, seine Taten, all das, was uns so begeistert, auch an ihm, die blieben ohne Kraft und ohne Wirkung für uns, wenn er nicht auch gestorben und auferstanden wäre. Stimmt das? Ohne Wirkung, ohne Kraft für uns. Das ganze wunderbare Leben Jesu, die wunderbare Geburt, blieben ohne Kraft. Wir können Jesus gut finden und begeistert sein, ihm nachfolgen wollen vielleicht auch, aber wir könnten es nicht in eigener Kraft. Wir brauchen es. Wir brauchen es, dass er uns zuerst erlöst. Und das ist wichtig für jeden Menschen. Seine Erlösung steht am Anfang. Er musste diesen Weg, diesen untersten Weg gehen und wir dürfen das im Glauben annehmen und immer wieder neu, vielleicht auch gerade in dieser Weihnachtszeit erfassen, uns bewusst machen. Er starb für mich und für dich, wegen unserer Sünde, wegen unserer Schuld. Vergebung kam durch sein vergossenes Blut in unser Leben. Er schenkte uns ein neues Leben. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums, ein neues Leben. Im Timotheusbrief bringt Paulus das mal so auf den Punkt. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Also mich, vielleicht auch dich, Sünder zu retten. Ja. Das war mein Glück, ihr Lieben. Das war mein Glück, deins vielleicht auch. Das war seine Mission, sein Auftrag, sein Anliegen. Das kleine Baby in der Krippe, ja, sollte einen Leidensweg gehen und schließlich qualvoll an einem römischen Kreuz sterben. Dafür kam Jesus in diese Welt. Er kam nicht in erster Linie in diese Welt, um seine Jünger ein bisschen zu belehren, die Menschen zu belehren, wie man es vielleicht besser machen könnte. Er kam auch nicht, um irgendwie unser Leben angenehmer zu gestalten, in erster Linie, sondern erstmal, um uns zu erlösen. Seine vordringlichste Mission war Rettung. Rettung aus der Macht der Finsternis. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung von dem Bösen. Wir brauchen Rettung von dem Bösen, was wir tun. Wir brauchen Rettung von dem Bösen, was in uns ist. Wir brauchen Rettung vor der Verdammnis, vor der Trennung von Gott, von dem, was Gott ausmacht, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Von dem allen werden wir abgeschnitten, wenn Christus uns nicht erlöst hätte. Und dafür kam Jesus, dafür lebte er, dafür starb er, dafür stand er auf von den Toten. Was für eine Geburt vor über 2000 Jahren. Der Apostel Johannes bringt diese Einzigartigkeit Jesu stellenweise durch das Wort Eingeborenen zum Ausdruck. Habt ihr schon gelesen, ne? Eingeborenen. Er spricht in Johannes 1, Vers 14, das haben, Moment, ja, Eingeborenen vom Vater, genau, er spricht von dem Eingeborenen vom Vater. Und Eingeborenen, man könnte ja denken, das sind die Ureinwohner gewohnt, ne, irgendwelche. Nein, nein, das ist vom griechischen Herr Monogenes, das bedeutet einzig geboren oder hineingeboren, einzigartig in seiner Art. Das betont das nochmal. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gab keinen wie ihn, weißt du das? Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Das Kind in der Krippe, es ist einzigartig, schon immer und in Ewigkeit existent. Unvorstellbar, als Gott in Menschengestalt auf die Erde kommend, durch diese außergewöhnliche Geburt, durch eine Jungfrau und dann in einer, ja, er geht diesen Lebensweg, den eigentlich wir verdient hätten, bis hin zum Kreuz. Zum Schluss möchte ich heute an diesem besonderen Tag dich fragen, was bedeutet diese Geburt, diese besondere Geburt, die wir heute feiern, für dich? Siehst du dieses süße kleine Kind in der Krippe, an das du besonders Weihnachten wieder denkst? Oder ist es für dich Grund für ein stimmungsvolles Familienfest? Anlass für Weihnachtsbaum und Gänsebraten? Oder was fällt euch so noch ein? Oder siehst du in dieser Geburt deinen Erlöser in diese Welt kommen? Diesen Jesus brauchst du immer wieder neu. Umkehr und Buße, das geschieht nicht nur einmal am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern immer wieder neu dürfen wir uns neu auf Jesus ausrichten, uns zu ihm wenden. Deswegen ist er gekommen. Das hat er sich vorgenommen, dich zu retten. Dich zu retten. Nimm das mal heute ganz persönlich für dich an. Dich zu retten, dich zu erlösen. Diesen Weg in die Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott wieder zu ermöglichen. Und uns an all dem teilzuhaben zu lassen, was er für uns für diese Zeit aufgegeben hat. Und dass allerdings dieser Weg für dieses kleine Baby schon bald nach dieser heiligen Nacht so schwer, so leidvoll, so grausam war, zeigt einerseits, wie schlimm und wie zerstörerisch die Sünde ist in dieser Welt. Ja. Andererseits aber auch, wie wichtig du Gott bist. Gott liebt dich. Und das wird sichtbar in Jesus Christus. Und ich wünsche uns allen an diesem Heiligabend, dass wir Jesus als unseren Retter wieder ganz neu kennenlernen, wieder eine neue Berührung von ihm bekommen, dass er uns ja auf neue Weise auch begegnet, dass seine Retterhand wieder neu entgegensteckt, wir sie ergreifen und uns so neues Leben geschenkt wird. Denn die Bibel, sie spricht noch von einer weiteren Geburt. Habt ihr das gewusst? Einer weiteren bedeutungsvollen Geburt. Genau genommen ist es wieder Johannes, der darüber schreibt. Johannes 1, Vers 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Genau, Jesus später dann nochmal zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst, hörst du? Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist notwendig. Diese Verse, sie sprechen von der Wiedergeburt oder Neugeburt, nenn es, wie du willst. Diejenigen erfahren, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser, als ihren Retter annehmen. Bei der Geburt Jesu beginnt etwas völlig Neues. Oder erstmal allgemein gesagt, bei einer Geburt beginnt etwas völlig Neues. Neues Leben entsteht. Ja. Und bei der Geburt Jesu beginnt ein neues Zeitalter für diese Welt. Die Welt war seitdem nicht mehr dieselbe. Und bei der Wiedergeburt beginnt ein neues, verändertes Leben für dich. Für dich ganz persönlich. Und auch daran will und darf uns dieser heilige Abend, dieser immer wiederkehrende Geburtstagserinnerung Jesu uns erinnern. Diese fantastische Geburt vor 2000 Jahren, die diese Welt verändert hat, und deine Wiedergeburt, die dein Leben und dich verändert hat. Amen.